Menschen im Gespräch.
Am Montagabend heute mit einem sehr, sehr interessanten Interviewpartner bei Ingrid Rehosch jetzt gleich. Und zwar ein Mann, der als Kind wissen wollte, wie Gedanken entstehen und sich deswegen entschieden hat, Neurologe zu werden. Wolfgang Raluschek. Mittlerweile ist er unter anderem Coach von Personen, die unter akutem Burnout leiden und weiß auch, warum das Handy am Arbeitsplatz oder auch einfach bloße Anwesenheit im Raum so eine große Gefahr für entspanntes Arbeiten ist. Das und mehr jetzt gleich in Menschen im Gespräch.
Menschen im Gespräch, der Montagabend auf Radio Wien.
Bei mir zu Gast in Menschen im Gespräch ist heute Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Raluschek. Er ist Neurologe, außerdem systemischer Coach und er leitet das Gesundheitszentrum und Consulting-Unternehmen The Tree. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Raluschek, ein Schwerpunkt in Ihrer Arbeit ist Burnout-Prävention und Burnout-Therapie. Burnout, ein Begriff, den wir in den letzten Jahren immer öfter hören. Manche sagen, das wäre nur eine Modediagnose oder das wäre halt einfach nur eine normale Depression. Was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus? Was ist Burnout?
Burnout ist tatsächlich ein etwas zwiespältiger Begriff, weil er tatsächlich oft oberflächlich und auch manchmal missbräuchlich verwendet wird. Ich sehe hingegen jeden Tag tatsächlich Menschen, wo man sagen kann, die sind von Burnout betroffen. Das sind Menschen, die zu mir kommen und spontan sagen, ich fühle mich ausgelaugt, ausgehöhlt, manche sagen auch ausgebrannt. Menschen, die keine Freude mehr empfinden können, die aber gleichzeitig unter einem ganz hohen inneren Stress, gleichzeitig aber hochgradiger Erschöpfung stehen, die nicht mehr schlafen können, die oft keinen Sinn mehr in ihrem Leben finden. Und das alles auf Basis einer meist länger dauernden, schleichenden Entwicklung. Dazu kommen oft massive körperliche Symptome und Erkrankungen, Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Schlafstörungen, Libido-Verlust und ähnliche Dinge, Schmerzen. Auf der geistigen Ebene oft Menschen in mittleren Altersgruppen, die fragen, habe ich eine Demenz? Ich merke mir nichts mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe da den Begriff Stressdemenz geprägt. Das kann man auch neurophysiologisch begründen, warum das so ist.
Warum ist das so?
Weil unter dem chronischen Stressprofil im Körper mit verschiedenen Stresshormonen tatsächlich Nervenzellen absterben können, Nervenverbindungen sich zurückbilden.
Also wir werden dümmer durch Stress, kann man das so sagen?
Nicht
so
nur durch Stress, sondern auch durch andere Dinge, wie zum Beispiel die bloße Anwesenheit eines Smartphones. Gemäß neuen Studien reduziert das ihren Intelligenzquotient um 15%. Aber vielleicht noch einmal zurück zu Burnout. Mhm. Ganz stark natürlich auf der emotionalen Ebene Auswirkungen, depressive Zustände, manchmal wirklich bis hin zu Selbstmordgedanken, innere Leere, Angstzustände, Panikattacken, Gereiztheit, Aggressivität. Und auf der Verhaltensebene oft am Anfang oft erhöhter Einsatz, dann irgendwann Rückzug, sozialer Rückzug, Fehleranfälligkeit und auch Suchtverhalten. Und stark auch die sozialen Auswirkungen. Oft kommen Angehörige zu mir und sagen, was soll ich mit meiner Frau, mit meinem Mann tun? Ich glaube, er hat einen Burnout, aber ich komme nicht an ihn ran. Er ist überhaupt nicht mehr erreichbar oder sie.
Was raten Sie da in so einem Fall?
Wirklich klar und in Ruhe ansprechen zu Hause und wirklich dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Sie sehen aus dieser kurzen Schilderung massive mögliche Auswirkungen auf allen Ebenen unseres Daseins, die, wenn wir nichts dagegen tun, uns wirklich in einen Zustand des Zusammenbruchs führen können. Manchmal auch wirklich mit Suizidabsichten. Aber so schwer das auch sein kann, es ist praktisch auf jeder Stufe reversibel. Je später ich natürlich reagiere, umso tiefergreifender und länger dauernder werden die Maßnahmen sein müssen. Es ist dann nicht reversibel in zwei Fällen eigentlich. Das eine ist, wenn dann wirklich jemand sein Leben beendet hat. Oder wenn Burnout eigentlich eine dahinterstehende echte psychiatrische Erkrankung maskiert.
Verstehe.
Auch das kommt mitunter vor und muss natürlich erkannt werden.
Aber das ist eigentlich die gute Botschaft, dass man fast immer was tun kann.
Genau, und die dahinterstehende psychiatrische Erkrankung ist keinesfalls die Regel, sondern die Ausnahme. Manchmal gehören auch körperliche Erkrankungen wie ein schwerer Eisenmangel oder eine Schilddrüsenfunktionsstörung, auch das ausgeschlossen. Aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, ich sehe eigentlich viele gesunde, unter Anführungszeichen, Menschen, die am Krankensystem krank geworden sind.
Menschen im Gespräch auf Radio Wien. Und ich spreche heute mit dem Neurologen Dr. Wolfgang Laloschek. Neurologie aus Laiensicht ja ein Fach, in dem es noch sehr viele Fragezeichen zu geben scheint, gleichzeitig aber auch schwerwiegende, oft auch sehr grausame Erkrankungen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Herr Dr. Laloschek, was hat Sie dieses Fach einschlagen lassen? Was war da am Anfang die Motivation, sich dem zu widmen?
Mich hat schon als Schüler immer interessiert, wie Gedanken entstehen. Es gab damals einen sehr bekannten deutschen Wissenschaftsjournalisten, Holmer von Dittfurt, dessen Bücher ich also verschlungen habe. Und ich glaube, das war wirklich eine wesentliche Inspiration in Kombination mit einer Mutter, die Medizinerin war und wo ich das wirklich mit der Muttermilch aufgesogen habe, dann mich für dieses Fach zu entscheiden.
Und warum dann Coach noch zusätzlich, systemischer Coach und eben Burnout?
Ja, wenn man das so einfach erklären könnte, rückblickend schaut es immer einfach aus. In Wahrheit waren es viele Lebensverflechtungen, manchmal auch Verwicklungen, die mich mit dem Thema Coaching in Kontakt gebracht haben. Hat auch viel mit Selbsterfahrung zu tun, die ich gemacht habe. Und eines Tages, ich kann mich noch genau erinnern, an einem griechischen Strand las ich ein Buch über Coaching, was mir damals als Arzt eigentlich gar nichts sagte, aber eine innere Stimme sagte mir, das muss ich machen. Einerseits, weil mir sofort klar war, dass das für die Kommunikation mit meinen Patientinnen und Patienten unglaublich hilfreich sein könnte. Und das andere war auch sehr schnell zu erkennen, dass ich als Arzt und Coach sehr vielen meiner oft verzweifelten Kolleginnen und Kollegen vermutlich gut helfen könnte. Und beides hat sich auf wunderbare Weise bewahrheitet.
Das impliziert ja eigentlich schon, dass in der Medizinerausbildung da ein Bereich vielleicht auch vernachlässigt wird, gerade im Gespräch mit Patienten. Kann das sein?
Wenn Sie die Medizincurricula durchsehen, werden Sie sicher Dinge finden wie Gesprächsführung, Psychologie etc. Aber wenn Sie die Wahrheit kennen, von hunderten jungen Menschen, die jährlich durch ein System geschleust werden unter Hochdruck, denen suggeriert wird, funktionieren, denen nicht beigebracht wird, auf sich selbst zu schauen, ja, wie sollen denn die da in der Lage sein, gut auf andere zu schauen. Und das führt dann zu so Phänomenen, dass Patienten zu mir kommen, die oft schon von anderen Kollegen fachgerecht durchuntersucht und abgeklärt wurden, denen aber die wichtigste Frage nie gestellt wurde. Und so komisch das klingt, ist das die Frage, wie geht's Ihnen? Und wenn man das ernst meint, dann öffnet man plötzlich ein Gespräch, dann öffnet man ein Herz und plötzlich hat man die wichtigen Themen am Tisch. Und die wichtigen Themen sind beileibe nicht immer nur Fragen von Blutbildern und Medikamenten, sondern Fragen, was bewegt einen Patienten. Auch im Hinblick auf die eigene Erkrankung, auf die Sorgen, die damit einhergehen, auf die Folgen. Und das ist doch eigentlich die Aufgabe eines Arztes, auch hier als Begleiter zur Verfügung zu stehen. Und solche Dinge werden im Medizinstudium schlichtweg nicht gelehrt, weil sie von vielen der, ich sag's mal so, herrschenden Klasse in der Medizin als unwichtig angesehen werden. Während wir auch aus Studien wissen, dass Patientinnen und Patienten natürlich das Fach-Know-how des Arztes für sehr wichtig halten, aber gleichzeitig auch jemand suchen, der ihnen zuhört. Das heißt, es entspricht den nachgewiesenen Bedürfnissen vom Patienten und entspricht ja eigentlich auch dem gesunden Menschenverstand. Wenn ich innerlich eine Haltung habe, dass ich mich für mein Gegenüber auch als Mensch noch interessiere, dann werde ich vielleicht einmal ein Gespräch führen, das 30 Sekunden länger dauert, wo ich eine Frage mehr stelle. Und vielleicht ist das dann die entscheidende Frage. Es geht nicht immer darum, stundenlang mit Patienten zu sprechen, sondern es gibt Möglichkeiten des Zuhörens und des Fragens, die ganz schnell gehen und die mir aber ganz neue Dinge eröffnen.
Menschen im Gespräch mit Ingrid Rihosch.
Ich spreche heute mit dem Neurologen, systemischen Coach und Burnout-Spezialisten Wolfgang Laloschek. Herr Dr. Laloschek, Sie bezeichnen die Patienten, die zu Ihnen kommen, als die Normalen, die am System erkrankt sind. Was ist denn dieses System für Sie und was daran macht krank?
Am einfachsten lässt sich es vielleicht illustrieren an folgender Tatsache. Ich versuche eigentlich immer schon im ersten Gespräch so ein bisschen, oft auf ganz unmerkliche Weise, sowas herauszufinden wie den Sehnsuchtsslogan meiner Patienten. Da sagt vielleicht jemand, ach, ich kann nicht mehr in diesem Hamsterrad arbeiten. Und ich frage dann einfach so unscheinbar, sondern? Und auf diese Frage kommt dann spontan der Edelstein, den ich mir natürlich sofort notiere. Da kommen dann Formulierungen wie mit mir zufrieden sein, in der Sonne stehen, mir selbst genug sein, mich entfalten können. Das sind ganz unterschiedliche Formulierungen und das schreibe ich mir immer auf. Und erstens habe ich noch nie von jemandem eine Sehnsuchtsvision gehört, die etwas Negatives gewesen wäre. Ich möchte andere beherrschen, ich möchte Macht haben, ich möchte etwas zerstören. Ausschließlich positive Dinge. In 15 Jahren der intensiven Arbeit auf diese Weise. Und da das immer etwas Positives ist, würde ich sagen, das ist doch der Ausdruck einer tiefen Gesundheit. Jetzt kommen die Menschen natürlich aber gleichzeitig mit Krankheitssymptomen. Und sie kommen natürlich auch mit dem ganz individuellen psychologischen Rucksack, der sich oft auch aus einer langen Lebensgeschichte oft bis hin zur Kleinkindheit speist. Und ein Kind, das zum Beispiel traumatisiert wurde, wurde eben damals schon krank gemacht, aber es war nicht von Natur aus krank. Ja. Das heißt, das kranke System bezieht sich ja nicht nur auf die Gegenwart, sondern oft auf die Lebensgeschichte. Und wenn Sie die Statistiken lesen, wie viele Kinder in Österreich körperlich misshandelt werden, wie viele Kinder nach wie vor sexuell missbraucht wurden, meist innerhalb der eigenen Familie, dann kann man doch das nur als krank bezeichnen und nicht die Kinder, die dann mit Traumafolgen daraus hervorgehen. Aber das muss auch gar nicht sein. Zu mir kommen auch viele Menschen, die jetzt nicht klassisch traumatisiert sind, aber Menschen, die in ihrer Arbeit vielleicht erlebt haben, dass ihnen eines nicht mehr möglich war, was eigentlich jeder gesunde Mensch möchte, den ich kenne, nämlich sinnvoll und effizient arbeiten unter halbwegs menschenwürdigen Bedingungen. Das heißt, ich sage auch Unternehmen immer wieder, wenn sie das ermöglichen, dann brauchen sie keine Burnout-Seminare machen. Ich mache seit Jahren keine Burnout-Seminare mehr, sondern ich arbeite, so wie ich mit einzelnen Menschen an Entwicklung arbeite, arbeite ich mit Unternehmen an Entwicklungsprozessen und nicht an Seminarbetupfung mit dem Wattebausch kurz drüber fahren und sagen, jetzt haben wir ein Burnout-Seminar gemacht.
Was sind da die Mechanismen, die so schädlich wirken auf den Einzelnen?
Naja, schon in den 70er Jahren hat man erkannt in der Systemforschung, dass es in Systemen keine linearen Zusammenhänge gibt. Unternehmen agieren aber häufig nach wie vor nach einer impliziten Annahme von linearen Zusammenhängen, zum Beispiel je mehr Kommunikation, umso besser. Je geringer die Antwortzeit auf E-Mails, umso besser. Das ist also hochgradiger Schwachsinn, sondern führt zu einer echten Leistungsvernichtung, die aber wiederum nicht reflektiert wird, weil nämlich genau das der blinde Fleck ist. Ich werde oft gefragt, wie kann ich die Leistung steigern meiner Mitarbeiter? Jetzt ist ja den Unternehmen durchaus klar, Leistung setzt sich zusammen aus Leistungsfähigkeit. Dann geht es natürlich stark um die Frage der Leistungsbereitschaft, Motivation. Was aber die Unternehmen systematisch ausblenden, ist die Tatsache, dass es in dieser Formel einen dritten Faktor gibt, nämlich die Leistungsmöglichkeit. Und ich habe in den letzten 15 Jahren nie einen Fall in einem Unternehmen gehabt, wo es primär um Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft gehangen wäre, sondern fast immer an dem Problem der Leistungsmöglichkeit. Und da bin ich im Organisations- und Unternehmensbereich. Das heißt, wie kann ich Arbeitsbedingungen schaffen, die meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Führungskräften die Entfaltung ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft wieder ermöglichen? Das führt zu einer Entfesselung von Potenzialen und gleichzeitig zur Förderung der Gesundheit.
Menschen im Gespräch heute mit dem Neurologen Wolfgang Laloschek. Herr Dr. Laloschek, Sie sind Spezialist für Burnout, kritisieren eben die heutige Arbeitswelt als oft krankmachend, wenn man das jetzt eben umgekehrt angeht. Also Sie haben schon gesagt, es geht um die Arbeitsmöglichkeit. Wie schaut denn das ideale Setting aus?
Einer der wesentlichsten Hebel ist sicherlich die Möglichkeit zu fokussiertem Arbeiten. Weil wir leben wirklich in einer abgelenkten Gesellschaft. Menschen kommen nicht mehr zum konzentrierten Arbeiten. Wir wissen aber schon, dass zum Beispiel, um in den berühmten Flow-Zustand zu kommen, das Gehirn 20 Minuten braucht. Das ist ähnlich wie beim Sport. Ich kann nicht nur eine Minute joggen. Auch das Gehirn. Flow-Zustand ist ein Zustand, wo ich mit hoher Konzentration und optimaler geistiger Leistungsfähigkeit und oft mit einem sehr angenehmen Gefühl eine Sache konzentriert mache. Und das ist natürlich der optimale Zustand. Ein Spitzensportler würde das bezeichnen, to be in the zone. Also in der Zone der optimalen Leistungsfähigkeit zu sein. Und jeder Spitzensportler weiß, dass das nicht die Zone der maximalen Aktivierung ist, sondern der optimalen Aktivierung. Und ein Slalomläufer, der gleichzeitig E-Mails checkt, wird vermutlich nicht sehr weit kommen. Aber in Unternehmen wird diese Tatsache absolut verdrängt. Das heißt, wenn ein Manager trotz ständiger Ablenkung sagt, er kann seinen Job gut machen, muss ich eigentlich sagen, dass er offensichtlich keine sehr hochwertige Qualifikation braucht, um seinen Job zu erfüllen. Denn für jedes halbwegs komplexe Problem brauchen wir Aufmerksamkeit, um es gut lösen zu können. Das heißt, fokussiertes Arbeiten ermöglichen durch entsprechende Gestaltung der Arbeitswelten, aber auch der Organisation der Arbeit und der Zusammenarbeit. E-Mail-freie Zeiten, gerade in Großraumbüros Regeln auszumachen mit Nicht-Stören-Schildchen und ähnlichen Dingen. Meetings ist ein extremer Leistungsvernichtungsfaktor. Das heißt, hier ist extrem viel zu holen. Meetings mit einer klaren, schon vorher ausgeschickten Agenda, mit Handyverbot und in dem nur Entscheidungen getroffen werden, die auch umgesetzt werden und die daher für die Mitarbeiter dann auch glaubwürdig sind. Das ist ein unglaublicher Faktor der Leistungsfreisetzung und auch Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, denn die Meetingzeiten werden sich reduzieren. Die Leute haben wieder Zeit, ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen, gehen am Abend zufriedener nach Hause und wissen, wofür sie ihre Energie eingesetzt haben.
Klingt eigentlich ganz einfach.
Klingt einfach, wenn man einmal ein bisschen sich beschäftigt hat mit dem Thema des hirngerechten Arbeitens. Und dann lernt man auch, dass die elektronischen Medien ganz bestimmte Suchtmechanismen im Gehirn ansprechen, weil tiefenpsychologisch das Smartphone mit zwei wichtigen Gefühlen besetzt ist. Einerseits mit Angst, weil meistens, wenn es läutet, ist es ein Problem. Und zweitens mit Neugier, weil manchmal, wenn es läutet, ist es was Erfreuliches. Oder wenn ich eine Nachricht bekomme und dann wird ein kleines Tröpfchen Glückshormon ausgeschüttet und das macht einen Suchtfaktor. Weiters kann unser Unterbewusstsein reale und virtuelle Kommunikation nicht unterscheiden. Das heißt, jede Nachricht ruft in mir einen Impuls des Antwortens hervor, so als würde dieser Mensch gerade neben mir stehen. Das führt dann auch zu einem Verhalten, so als würden wir früher, als noch die normale Post kam, ständig den Kopf in den Briefschlitz stecken, um zu schauen, ob jetzt schon wieder was Neues reingeworfen wurde vom Briefträger. So verhalten wir uns heutzutage. Am besten ist, wenn Ihr Handy gar nicht mit Ihnen gemeinsam im Raum ist. Studien der Universität Texas haben gezeigt, bei 800 Studenten, die Intelligenztests gemacht haben, die bloße Anwesenheit des Handys am Tisch oder in der Hosentasche, auch wenn es nicht läutet oder vibriert, reduziert den gemessenen Intelligenzquotient bei einem Test um 15%. Ich denke, wir haben es in der Hand. Wir können unser Hirn einschalten und uns Regeln ausmachen, die uns fokussiertes Arbeiten ermöglichen und damit effizienteres Arbeiten. Und am Abend weiß ich, wofür ich meine Energie eingesetzt habe.
Der Montagabend auf Radio Wien. Heute Menschen im Gespräch.
Ich freue mich heute mit einem Spezialisten für Burnout-Prävention und Therapie sprechen zu dürfen, Dr. Wolfgang Laloschek. Herr Dr. Laloschek, gibt es eigentlich ganz klare Signale, die auf ein Burnout hinweisen oder gibt es da so viele individuelle Symptome, dass das ganz schwierig ist zu erkennen?
Also ich könnte mich zum Beispiel fragen, wann habe ich das letzte Mal Vorfreude auf etwas empfunden? Und wenn das schon länger her ist, na, dann sollte ich vielleicht mal nachdenken, wie es dazu kam. Oder wenn ich schon seit längerer Zeit vielleicht nicht mehr gut schlafen kann. Oder wenn ich auf irgendeine Weise gar keine Lust mehr verspüre. Das kann auch sexuelle Lust sein. Ich habe oft Patienten, die dann sagen, ja, eigentlich habe ich seit ein oder zwei Jahren keine Lust mehr. Es wurde halt so irgendwie als Normalität oder als Alterungsprozess akzeptiert. Oder wenn ich mich immer wieder erschöpft fühle und müde, einfach anders als früher. Also viele meiner Patienten sagen, so kenne ich mich gar nicht. Ich war eigentlich immer ein freudiger Mensch, war humorvoll, habe mich gern mit anderen Freunden getroffen. Also zum Beispiel auch, wenn Treffen mit Freunden schon ein bisschen zum lästigen Termin werden. Oder wenn mir meine Partnerin, mein Partner oder meine Kinder Rückmeldungen geben. Papa, mit dir ist ja gar nichts mehr anzufangen. Nehmen Sie das ernst. Das ist nicht unbedingt Kritik, sondern das ist etwas Wohlgemeintes der mir nächststehenden Menschen.
Gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Burnout-Gefährdung oder schon tatsächlichem Burnout und Konsumverhalten im weitesten Sinn?
Eine Burnout-Gefährdung geht sicherlich in vielen Fällen mit einem gesteigerten Konsumverhalten einher, wie auch zum Beispiel eine leichte Disposition zur Angst. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt auf einer Makroebene betrachtet, dann kommt es einigen nicht ganz ungelegen, die Gesellschaft in einer leichten Angstdisposition zu halten. Durch ständige negative Schlagzeilen, durch Hochspielen von scheinbaren Katastrophen etc. etc., weil wir statistisch nachweisen können, dass solche Menschen erstens signifikant mehr konsumieren und zweitens als Masse wesentlich leichter steuerbar sind. Das soll jetzt nicht in Verschwörungstheorien münden, aber es gibt genügend Studien, die zeigen können, dass hier sehr wohl auch bewusste manipulative Mechanismen im Spiel sind. Teilweise sind es einfach Systemdynamiken, zum Beispiel daraus, dass für Medien Good News are Bad News sind. Negative Schlagzeilen verkaufen sich besser und durch die Eigendynamik der medialen Landschaft ist es so, dass ich die gleiche negative Nachricht heute nicht nur einmal am Abend vielleicht in einer Zeit im Bild höre, sondern 20 Mal am Tag höre. Vom Informationswert 19 Mal sinnlos. Und selbst das 20. Mal ist oft sinnlos, weil ja diese negative Botschaft mit meinem ganz persönlichen Leben in den allermeisten Fällen überhaupt nichts zu tun hat. Es beeinflusst mich aber dadurch, dass ich es weiß. Das heißt, es ist sowohl vom Informationsgehalt eine hochgradige Verzerrung, als auch vom emotionalen Gehalt eine Verzerrung, die aber die Masse der Menschen in eine leichte Angstdisposition versetzt und das Gefühl gibt, ja, wir müssen schauen, dass wir also da alle in Sicherheit leben können und wir müssen alle draußen halten und wir müssen, und damit ich das also verdränge, dann kaufe ich mir lieber was, weil dann bin ich wieder kurz abgelenkt. Das wird jetzt nicht beim Einzelnen vielleicht so dramatisch ausschauen, aber wenn Sie statistische Effekte auf einer Makroebene betrachten, dann sehen Sie also doch sehr relevante Auswirkungen im System.
Wie hält man sich fern? Wie ordnet man das für einen selber so ein, dass man nicht darunter leidet?
Indem ich gute Beziehungen pflege. Das ist ein ganz wichtiges Fundament und ich sage Ihnen, am Ende wird uns Kooperation retten. Dann nicht nur immer fragen, was will ich vom Leben, sondern vielleicht auch mal fragen, und was will das Leben vielleicht von mir? Wozu ist es gut, dass ich da bin? Und letzten Endes sich das Gefühl aufrechtzuerhalten, dass ich mein Leben gestalte und nicht gestaltet werde und nur mehr Passagier im eigenen Leben bin.
Heute in Menschen im Gespräch der Neurologe Professor Dr. Wolfgang Laloschek. Herr Dr. Laloschek, Sie sagen, dass Soziopathen in Führungspositionen 6-mal häufiger zu finden sind als in der Durchschnittsbevölkerung.
Da muss ich kurz vorausschicken. Wenn Soziopathen 6-mal häufiger sind in hohen Führungspositionen als in der Normalbevölkerung, heißt das keineswegs, dass alle hohen Führungspositionen mit solchen Menschen besetzt sind, sondern einfach schlichtweg ein erhöhter Prozentsatz. Mhm. Das ist mir deswegen wichtig zu sagen, weil unsere Zeit so zu Pauschalisierungen neigt. Mhm. Aber der Faktor, dass die systemischen Selektionskriterien in unserer Gesellschaft und in Unternehmen Menschen mit einer soziopathischen Persönlichkeitsstruktur begünstigen, das ist wie ein Filter, der systematisch mehr von denen nach oben durchlässt. Das sind Menschen, die sich besonders gut präsentieren können, die rücksichtslos, ohne Empathie, auf Kosten von anderen ihre Karriereziele verfolgen, die aber gleichzeitig den eigenen Beitrag an irgendwelchen Erfolgen maßlos überbetonen, die oft auch natürlich narzisstische Anteile haben, das heißt eigentlich ein kleineres inneres Selbst haben, aber vor sich selbst und vor anderen dieses Selbst ständig überhöhen müssen. Und diese Persönlichkeitsstruktur ist in heutigen Konzernen besonders karrieregeeignet. Und die Auswirkungen sind, dass diese Menschen alle anderen Menschen um sie herum kaputt machen.
Gibt es Möglichkeiten, mit so jemand umzugehen?
Ja, nicht immer. Der erste Schritt liegt in Folgendem. Es wird oft polarisiert, wenn man in einer Situation ist, zu der man ein inneres Nein hat, die man aufs erste Mal nicht ändern kann, dann kommt schneller mal jemand, der vielleicht einen buddhistischen Kurs gemacht hat und sagt, du musst es annehmen. Jetzt sage ich aber so frei, ganz einfach, ich will nicht alles annehmen. Jetzt gibt es eine dritte Position, auf die müssen wir hin. Ich nenne sie anerkennen, was ist.
Ja.
Anerkennen heißt noch nicht annehmen, heißt noch nicht akzeptieren, heißt vor allem nicht widerspruchslos akzeptieren, sondern heißt nur mal raus aus der inneren Verweigerungshaltung zu gehen, weil mich die nämlich handlungsunfähig macht und den Mut zu haben, anzuerkennen, was ist.
Sie sagen ja auch, man hat eigentlich oft viel mehr Freiheit, als man gemeinhin glaubt.
Also, wenn wir nicht frei sind, wer dann? Die Frau im Senegal, die nichts zum Essen hat. Und die Fließbandarbeiterin in China wohl eher nicht. Das gilt jetzt aber bitte natürlich nicht für Menschen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen. Sonst wäre das purer Zynismus. Aber es gibt auch sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, behaupte ich, die wesentlich mehr Freiheit hätten, als sie sehen, als sie es sich zugestehen oder vielleicht auch manchmal, als sie es zugeben. Ich versuche, Menschen zu ermutigen, diese Freiheiten zumindest sich mal auf eine Entdeckungsreise zu begeben und sich zuzugestehen, wo sind denn eigentlich meine Sehnsüchte oder wie sehr lebe ich denn eigentlich noch mein eigenes Original oder wie sehr habe ich mich davon entfernt?
Jetzt wissen Sie so viel darüber, wie man sich selbst schützen kann vor Stress, vor negativen Auswirkungen. Gelingt es Ihnen da wirklich immer, so den optimalen Weg für sich zu finden oder müssen Sie schon manchmal auch sich selbst gut zureden?
Was glauben Sie, wie viele Ehrenrunden ich in meinem Leben gedreht habe? Und genau das macht mich, glaube ich, aber als Menschen für meine Patienten greifbar. Denn ich sitze meinen Patienten immer in zweierlei Rollen gegenüber, nämlich als Arzt und als Mensch. Und hoffentlich in erster Linie als Mensch. Und auf dieser Ebene führen wir ein Gespräch auf Augenhöhe. Und ich würde mir wünschen, dass der Arztberuf auch von vielen anderen so gesehen wird, dass wir immer als Arzt und als Mensch anderen Menschen gegenüberstehen. Also far from perfect.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das war Menschen im Gespräch, der Montagabend. Genießen Sie die Zeit mit Radio Wien.